Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Schließen wir nahtlos an. Auch dieses Buch ist zu empfehlen, nämlich wie Sie diese eigenen Werte bis hoch ins Alter gut erhalten können und wie Sie gut altern. Ja, ich weiß nicht, ist das Mikrofon schon an? Klingt nicht so, ne? Hallo? Das ist aber nett. Ihr habt noch keine Hörgeräte, da versteht ihr noch gut.
Die erste Reihe versteht.
Ja. Also herzlich willkommen auf diesem Forum hier. Jetzt ist der Sachbuch Belz Verlag, die Sachbuchabteilung, im Gespräch mit Raimund Schmidt. Sie schreiben sich Schmidt, aber Schmidt, nennen sich Schmidt. Ein Buch, das jetzt aktuell herausgekommen ist. Raimund Schmidt ist Journalist, hat jahrelang geschrieben für die Deutsche Ärztezeitung, schreibt gesundheitspolitische Kommentare, überhaupt gesundheitspolitische Betrachtungen und Artikel, aber nicht nur das, sondern er ist direkt unterwegs, auch in der Praxis und hat in vielen Reportagen gezeigt, wie es im Gesundheitswesen zu sich geht und nicht nur so pauschal im Gesundheitswesen, sondern sich sehr darauf konzentriert, wie sind alte Menschen in Krankenhäusern betreut, wie sind alte Menschen in der Pflege betreut. Daraus ist auch dieses Buch entstanden, das Material dazu. Und ich begrüße ihn und begrüße Sie, dass Sie sich für dieses Buch interessieren. Und dann legen wir los. Was mich besonders Also vielleicht stelle ich mich ganz kurz vor, ich bin vom MDR Kulturradio. Regine Schneider ist mein Name und mein Fachbereich ist sonst so Bildung und Gesellschaft. Sie schreiben in Ihrem Buch einen Satz, den ich markant und ziemlich erschütternd fand, nämlich: Senioren in der Bundesrepublik oder alte Menschen in der Bundesrepublik geht es im europäischen Vergleich am schlechtesten. Wieso?
Naja, ihnen geht es nicht am schlechtesten. Sie liegen, sagen wir mal, laut einer OECD-Studie, und darauf beruhen sich diese Zahlen, so etwa im unteren Mittelfeld. Wer 65 Jahre wird in Deutschland, es gibt allerdings, muss ich auch sagen, andere Statistiken dazu. Das ist jetzt die jüngste OECD-Studie. 65-Jährige haben in Deutschland 7 Jahre im Durchschnitt ein vollkommen gesundes Leben bis 72, und dann danach geht es mit den ersten schwerwiegenden Krankheiten los. Und in anderen Ländern, in Schweden und in den Benelux-Staaten, beginnt dieser Prozess des richtig Krankseins wesentlich später, 15 Jahre zum Teil erst später, nach dem 65. Lebensjahr. Das ist eine OECD-Studie. Es gibt andere Studien, die andere Zahlen ausweisen. Ich muss auch sagen, dass insgesamt natürlich schon das Gesundheitssystem in Deutschland auch für alte Menschen im Vergleich zu anderen Ländern sich schon insgesamt schon sehen lassen kann. Trotzdem wird das Potenzial, das das System eigentlich bietet, und durch das viele Geld, was reingesteckt wird, und die vielen guten Modelle, die wir eigentlich haben, bei Weitem nicht ausgeschöpft wird für die alten Menschen, für die Betreuung der alten und kranken Menschen, bei Weitem nicht ausgeschöpft wird, als es eigentlich ausgeschöpft hätte werden können.
Ja, wie erklären Sie sich, dass andere Länder vielleicht auch mit weniger Geld, aber einfach viel optimalere Bedingungen schaffen? Also wenn das heißt, in Deutschland sind die Senioren am meisten krank oder sind die wenigsten so gesund wie in anderen Ländern?
Also bei uns ist halt das ganze System sehr stark medizinalisiert. Die Ärzte spielen bei uns doch die ganz entscheidende Rolle, was bei Krankheiten natürlich zunächst auch mal Sinn macht. Aber die Versorgung alter Menschen geht halt weit über die Krankheit hinaus. Man muss den ganzheitlichen Menschen in den Blick nehmen, das gesamte Umfeld, in dem der Mensch lebt. Man muss die Tatsache sehen, zum Beispiel, dass viele alte Menschen sehr einsam sind, zu Hause sind, niemanden haben. Die ganzen anderen Freunde sterben weg in hohem Alter, sind 80, 85 Jahre. Das Umfeld stirbt weg und die ganzen sozialen Kontakte fehlen. Und da sind die in anderen Ländern manchmal ein bisschen besser aufgestellt, weil da Sozialarbeiter, Gemeindeschwestern, andere nicht primär medizinische Kräfte dort eben nach Hause kommen und sich mehr um diese alten Menschen kümmern. Das ist bei uns erst im Anfangsstadium. Und ich denke, wir müssen ein bisschen wegkommen von dieser reinen Medizinalisierung bei der Betreuung alter und kranker Menschen.
Tasten wir uns mal altersmäßig ein bisschen vor. Also Sie sagen so, bis zwischen 65 und 70 geht es denen noch ganz gut, sind die ganz fit, ganz mobil. Und dann fangen so die ersten schwerwiegenden Dinge an, wie: Dann sind die Knie dran oder die Hüfte streikt. Dann kommen die Menschen ins Krankenhaus. Genau. Und meist passiert ja in dieser Zeit was. In diesen, sagen wir mal, 14 Tagen Krankenhausaufenthalt passiert was mit den alten Menschen. Ja. Nämlich was?
Deren Leben verändert sich komplett. Durch dieses Ereignis sind meist drei Sachen, die passieren, auf die die allerwenigsten vorbereitet sind, wo man aus dem Alltag eben rausgerissen wird. Entweder ein Sturz, das ist eigentlich die häufigste Ursache für eine Einweisung ins Krankenhaus, oder ein Herzinfarkt, leichterer Herzinfarkt oder ein Schlaganfall. Das sind die drei Ereignisse, die eigentlich in der Regel passieren. Der alte Mensch kommt in die Notaufnahme, wird dort aufgenommen, und zwar nicht wie in einigen Notaufnahmen, die es schon gibt. Zum Beispiel in Hamburg gibt es so eine, wo es für alte Menschen eine eigene Notfallstation gibt, wo die also mit ihren eigenen Bedürfnissen dann auch gleich abgeholt werden und richtig eingeordnet werden. Sondern normalerweise sieht es in einem Normalkrankenhaus so aus: Der alte Mensch kommt in die Notaufnahme, wartet dort 4 bis 7 Stunden so. Viele werden ja die gleiche Erfahrung schon, denke ich mal, gemacht haben. Ist eigentlich egal, wo das ist. Und man weiß nicht, was passiert. Der alte Mensch weiß nicht, was passiert. Wenn ein Angehöriger noch dabei ist, ist es noch gut, weil der sich ein bisschen drum kümmern kann. Wenn keiner dabei ist, weil die nicht gerade jetzt in der Nähe waren und erst später nachkommen, ist es ganz schlecht, weil sich so ein alter Mensch eben in so einem System dann vollkommen verloren fühlt. Er kommt dann nach der Notaufnahme in der Regel auf eine Normalstation, was auch ganz schlecht ist, weil auf der Normalstation eben sogenannte normale Patienten, also altersmäßig normale Patienten liegen, die eben unter 65 oder unter 70 Jahre sind und dort eben eine ganz andere Versorgung bekommen und auch im Prinzip benötigen wie der alte Mensch. Es gibt nur in einigen Krankenhäusern jetzt schon sogenannte geriatrische Stationen. Das sind Stationen, wo eben nur alte Menschen liegen. Die haben einen besseren Personalschlüssel, die haben eine bessere Bettenumrechnungszahl und dort wird auch, was die Ernährung betrifft und viele andere Sachen betrifft, die Betreuung, die Zeit, die für den Patienten ist dort ganz anders getaktet als auf einer Normalstation und dort sind die alten Menschen dann eigentlich ganz gut aufgehoben. Kommen Sie auf eine Normalstation, passiert das, und das ist jetzt Ihre Frage letztlich gewesen, die verfallen dann in ein sogenanntes Delir, das ist ein Verwirrtzustand, der bei den alten Menschen auftritt, und dieser Verwirrtzustand, der setzt sich dann fort über viele Tage und viele Wochen und Monate, und da kommen viele alte Menschen oft auch gar nicht mehr raus, auch wenn sie dann später wieder das so geheilt werden kann oder so in den Griff gekriegt werden kann, dass sie wieder nach Hause können oder wieder in ihr Heim zurückkommen. Dieser Verwirrtzustand hält an. Und mit einer guten Betreuung kann man diesen Verwirrtzustand vermeiden.
Das ist ja dann das Fatale, auch wenn die alten Menschen bis dahin selbstständig zu Hause gewohnt haben, auch alleine oder mit Familie noch zusammen, wenn sie dann aus dem Krankenhaus kommen, bräuchten die eigentlich eine gute Betreuung noch, ne? Also so den ganzen Tag über, aber wer das aus der eigenen Erfahrung kennt, die Kinder dieser alten Leute gehen arbeiten, sind nicht da, machen sich dann vielleicht selber Vorwürfe und sagen, eigentlich müsste ich da sein, also sie sind auch hin und her gerissen und die alten Menschen sitzen dann meistens, bewegen sich zu wenig, die Mobilität wird immer mehr eingeschränkt, da beginnt dann so ein Kreislauf, genau. Der ja nicht unbedingt von den, ich sag jetzt mal, betreuenden Personal im Krankenhaus gewollt ist, aber die können eigentlich auch nicht anders, oder?
Ich habe ja viele alte Menschen besucht und der Hauptvorwurf von den alten Menschen sozusagen an alle, an die Gesellschaft, sage ich mal, so insgesamt lautet, keiner hat mehr Zeit für mich, niemand kümmert sich mehr um mich. Meine Kinder sind weit weg, das ist natürlich oft auch subjektiv, manchmal ist es objektiv vielleicht auch anders, aber subjektiv wird es jedenfalls so empfunden. Meine Eltern, meine Kinder, wenn überhaupt vorhanden, sind weit weg und rufen einmal die Woche an und dann ist es für die erledigt und mein Umfeld, meine Nachbarschaft, mein Umfeld, mein Kirchenchor, mein Sportverein, mit denen ich da seit Jahrzehnten zusammen war, die sterben mir alle weg und das bricht alles auseinander. Und die einzigen Kontakte, die eigentlich noch dann bestehen, sind gerade bei Alleinlebenden ist es ganz schwierig, wenn der Partner dann auch, ich war in einigen Familien, wo gerade der Partner gestorben ist, die brechen also vollkommen zusammen und verfallen dann in Depressionen und das kommt dann eben zu dem ganzen Alter, zu dem hohen Alter und den Krankheiten, die sie ohnehin schon haben, kommt es eben dann noch hinzu. Und es reicht eben nicht aus, dass da alle 3 oder 4 Wochen mal der Hausarzt vorbeischaut, wenn er überhaupt noch vorbeischaut. Viele Hausärzte machen ja gar keine Hausbesuche mehr, weil sie überlastet sind und das nicht mehr schultern können oder wollen. Und die warten dann auf ihren Hausarzt, der alle 3 Wochen kommt und dann das Nötigste macht und regelt. Und vielleicht kommt einmal die Woche oder manchmal auch täglich über Mittag ein Essensdienst oder ein Pflegedienst. Und das war es dann mit den Außenkontakten. Mhm. Und wenn die dann auch nicht mehr so mobil sind, weil sie möglicherweise nur noch mit dem Rollator ein bisschen vor die Haustür kommen oder möglicherweise auch gar nicht mehr rauskommen, dann ist natürlich auch die Eigeninitiative, die von dem alten Menschen aus möglich ist, auch natürlich sehr, sehr begrenzt. Mhm. Und da fehlt wirklich bei uns im System eine entsprechende Unterstützung.
Ja, ich habe mal gelesen, es gibt so eine Durchschnittszahl, da wurden alte Menschen befragt, wenn sie nach so einer Operation oder überhaupt, wenn sie so ein bisschen Gelenkschmerzen haben und sowas, wie viel Meter sie am Tag laufen. Ich glaube, das waren so 200 Meter. Und wenn man sich das überlegt, das ist doch klar, für so ein Körper muss bewegt werden. Ne? Da bräuchte es also jemanden, der nach Hause kommen könnte und mit den Menschen rausgeht. Die sind nicht da. Und das ist systembedingt, oder?
Entweder nach Hause kommt und die Menschen dort eben betreut, einmal am Tag oder mehrmals in der Woche. Oder aber ich war in einigen Gemeinden, wo es auch wirklich tolle Modellversuche gibt, wo man zum Beispiel in einer kleineren Gemeinde bei Oldenburg hat eine Kommune eine Kraft angestellt, das ist eine Halbtagsstelle, die die Kommune bezahlt, also relativ überschaubar von den Kosten, aber mit einem unglaublich großen Effekt. Und diese Kraft sorgt dafür, dass in dieser 6.000 Einwohnerkommune andere Menschen gefunden werden, die Zeit haben, die noch können und die sich um die, die nicht mehr können, kümmern. Es ist also eine reine Koordinatorenstelle, wo Leute gesucht werden, die sich um andere alte Leute kümmern, dass gemeinsam eingekauft wird, gemeinsam zum Arzt gegangen wird, gemeinsam ins Kino gegangen wird, gemeinsam abends irgendwohin zum Essen gegangen wird, wo irgendwas gemeinsam unternommen wird. Und da profitieren also beide davon. Der alte Mensch profitiert davon, weil er eine Möglichkeit hat, wieder in die Gesellschaft reinzukommen. Und diejenigen, die dort als Ehrenamtliche zum Teil oder eben auch als bezahlte Kräfte, das ist unterschiedlich, diese Arbeit machen, für die ist diese Arbeit auch sehr wertvoll, weil sie eben sehen, dass sie unheimlich viel bringt und dass sie ihnen eben auch viel bringt. Also nicht nur, da ist das Geld gar nicht so das Entscheidende.
Ein kleiner Einschub, in Sachsen gibt es ein Modellprojekt vom Sozialministerium gefördert und das heißt richtig soziale Kümmerer. Und die sind gerade so in kleineren Städten sehr gut unterwegs.
Und solche Modellversuche müssten eigentlich bundesweit, was in der kleinen Stadt bei Oldenburg mit 6.000 Einwohnern in der Gemeinde möglich ist, ist eigentlich grundsätzlich überall möglich, wäre grundsätzlich möglich. Und was ich festgestellt habe, dass gute Modelle gar nicht so teuer sind, weil die Politik argumentiert ja auch gerade in Bezug auf die Pflege immer mit dem Argument, es ist ja alles gar nicht mehr zu bezahlen. Bei dem ganzen demografischen Tsunami, den wir jetzt haben mit diesen vielen alten Leuten, es wird ja jedes Jahr, wir haben im Jahr 2000 3 Millionen über 80-Jährige gehabt, wir werden im Jahr 2020 über 6 Millionen über 80-Jährige haben und auch die Zahl der 100-Jährigen nimmt extrem stark zu. Und da müssen eben Antworten gefunden werden. Da kann man nicht nur sagen, ich kümmere mich um das Thema Pflege und es ist wichtig und wir müssen da was tun, sondern es muss auch was getan werden. Ein anderes Beispiel noch in einer anderen Gemeinde, wo ich war, da gibt es so eine Art, das sogenannte Gemeindeschwestermodell, kommt aus der ehemaligen DDR, darf man gar nicht sagen, weil das dann wieder vorbelastet ist, aber es ist genau der positive Ansatz, der richtig ist, wo also in einer Gemeinde Gemeindeschwestern da sind, die auch von der Kommune ganz geringfügig eigentlich nur bezahlt werden, auch da braucht man nicht viel Geld und die mitten im Ort sozusagen ein Büro aufbauen als Anlaufstelle für alte Leute, die einmal in der Woche in der Gemeinde ein Mittagessen organisieren, wo alle alten Menschen, die allein sind, zu Hause wohnen, zusammenkommen und essen. Das Essen dauert 10 Minuten, die Zusammenkunft 3 bis 4 Stunden. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, wo auch wieder neue Kontakte entstehen zwischen den einzelnen Menschen selber. Also das sind eigentlich ganz einfache Ansätze, überhaupt nicht sensationell und auch gar nicht so groß innovativ, weil jeder ja sagt, da könnte man ja selbst drauf kommen. Aber es muss gemacht werden. Und es wird in den wenigsten Städten und Gemeinden gemacht.
Und das ist auch das Dilemma, glaube ich, in dem wir uns jetzt bewegen und das Sie auch aufzeigen in dem Buch. Es sind ja nicht die Menschen, die in diesem System arbeiten, denen gefällt es ja selber nicht, wie wenig Zeit sie haben, wie wenig sie Zuwendung geben können, dass sie Abrechnungsbögen haben, wo sie genau nach Minuten aufschreiben müssen, wie lange sie sich mit einem Patienten oder mit einer alten Frau, mit einem alten Mann beschäftigen können. Zähne putzen, Haare kämmen, zack, das geht ja alles wie am Fließband. Das ist es ja nicht. Diese Menschen sind ja sehr mit sehr viel Kraft und Engagiertheit auch dabei. Aber es ist das System, das es nicht zulässt. Und wie kann man Politik dieses Dilemma bildlich beibringen, dass sie begreifen, bevor sie selbst, also all diese Politiker in das Alter kommen und merken, aha, jetzt geht's los, jetzt verstehe ich, was da gesagt wurde. Aber wie können Sie als Autor das auch, oder wie verstehen Sie sich dabei, das deutlich zu machen?
Ja, im Bereich der Pflege ist es zum Beispiel so, da gibt es jetzt neue Pflegegrade und neue Pflegebegutachtung. Es gibt ja 2 neue Pflegestärkungsgesetze. Da ist ja eine ganze Menge politisch jetzt auch schon passiert. Das muss man natürlich auch jetzt mal sagen. Nur das Problem dabei ist, dass der Faktor Zeit eben auch nach wie vor der Engpass ist, auch in diesen neuen Gesetzen. Alle, die sich um alte und kranke Menschen kümmern, haben zu wenig Zeit. Sowohl die im Krankenhaus sind, wie auch die zu Hause aktiv sind, wie auch die in der Nachsorge oder in der Rehabilitation aktiv sind. Es fehlt überall einfach an Zeit. Und weil alles so eng getaktet ist und wir haben einen Pflegekräftemangel, wir haben einen Ärztemangel, wir haben andere Berufe, die wir über die Medizin hinaus brauchen, die gibt es bei uns noch gar nicht groß, die sind noch gar nicht vorhanden. Also wir haben einen unglaublichen Mangel und dieser Mangel wird zunehmen. Dieser Mangel wird zunehmen. Das wird ein ganz großes Problem werden, weil wir ja immer mehr alte und kranke Menschen bekommen und weil wir immer weniger Personal haben, das für diese alten und kranken Menschen arbeitet. Medizinisch, pflegerisch und auch über die Medizin und die Pflege hinaus.
Wie haben Sie das auf Ihren Recherchetouren erlebt? Arbeiten all jene, die in diesem System was zu tun haben, punktuell, jeder woanders, arbeiten die auch zusammen? Gibt es sowas Übergreifendes? Weil Sie schreiben auch in dem Buch davon, dass es so wichtig ist, eine ganzheitliche Behandlung für den alten Menschen, also alles mit in den Blick zu nehmen. Aber gibt es da überhaupt ausgebildete Fachkräfte dafür, die das sehen? Also vielleicht kann man diesen Begriff Geriatrie auch nochmal, was sich dahinter verbirgt und ob wir da genügend schon in der Ausbildung investieren dafür.
Also der geriatrische Ansatz wäre natürlich jetzt bei der Altersgruppe genau der richtige Ansatz. Der Hausarzt ist vielleicht, wenn überhaupt einer so eine Art Lotsenfunktion ausüben kann, ist es eigentlich der Hausarzt, der aber auch überfordert ist, weil er halt in seiner Praxis pro Tag heute 60 bis 100 Patienten hat etwa und eben auch nicht sich ausreichend um die Patienten kümmern kann. Und das wäre dann schon der Geriater, aber es müsste halt alles auch viel besser abgestimmt sein. Und das ist eben nicht der Fall. Im Krankenhaus erhalten die alten Menschen völlig andere Medikamente, als sie später, wenn sie zu Hause sind, von ihrem Hausarzt wieder zu kriegen. Weil das Krankenhaus ein anderes System hat, eine andere Medikamente bekommt, anders abrechnen kann, nicht budgetiert ist und da eine völlig andere Handlungsspielräume hat, wie dann im ambulanten System, wenn die alten Leute wieder zu Hause sind. Und das müsste halt vereinheitlicht werden, weil die werden im Krankenhaus wieder neu eingestellt, kommen wieder raus, kommen in die Reha, kriegen in der Reha wieder was anderes, kommen dann nach Hause, bekommen dort wieder andere Medikamente und es ist überhaupt in keiner Weise abgestimmt und es muss immer wieder neu aufgerollt werden, weil jeder eigentlich nur in seinem Sektor arbeitet. Und jeder in seinem Sektor, denke ich, auch gut arbeitet und für sich jetzt erstmal die richtige Entscheidung trifft, weil im Krankenhaus andere Entscheidungen getroffen werden müssen wie später daheim. Aber insgesamt natürlich dieser ganzheitliche Blick und vor allem auch die ganzheitliche Betreuung dann über die eigentliche Krankheit hinaus sehr, sehr stark fehlt.
Gibt es da Ansätze, haben Sie das erlebt bundesweit, wenn Sie unterwegs waren, dass sowas überwunden werden kann, solche Grenzen? Gibt es dafür Beispiele?
Ja, es gibt zum Beispiel jetzt hier gerade bei der AOK Plus, die ja hier in Sachsen auch zum Beispiel eine wichtige Krankenkasse ist, gibt es das sogenannte Armin-Projekt. Das ist ein Projekt, wo versucht wird, eben genau was ich jetzt geschildert habe, diese Medikamentenversorgung aus einem Guss zu machen. Und zwar von Anfang bis zum Ende mit wirklich ausgeklügelten Medikationsplänen, die allen online zur Verfügung stehen, wo jeder Zugriff darauf hat, wo jeder eine Basis hat und wo vor allem aber auch der Apotheker mit einbezogen ist. Das ist nämlich auch so ein Grundproblem bei uns. Wir verabreichen den alten Menschen unglaublich viele Medikamente, so 10 bis 15 etwa im Schnitt, die täglich eingenommen werden müssen. So etwa ist die Zahl. Und derjenige, der am meisten davon versteht und der von der Ausbildung her eigentlich der fähigste ist, das ist nämlich der Apotheker, der ist nämlich Pharmazeut, wir reden ja hier von Pharmazie, der ist eigentlich nur Verteiler, Herausgeber und ist eigentlich inhaltlich völlig außen vor. Und in diesem Armin-Projekt von der AOK Plus hier in Sachsen spielt der Apotheker gerade bei der Betreuung, der medikamentösen Betreuung der alten Menschen eine ganz zentrale Rolle. Und das müsste man bundesweit, das ist jetzt ein Modellprojekt, und das müsste man bundesweit, denke ich, wenn es sich bewährt, und ich glaube, es bewährt sich, müsste man bundesweit einführen.
Ja. Gibt es so aus Ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema auch, sagen wir mal, Ratschläge an uns jetzt hier, die wir noch nicht in dem Alter sind? Ich meine, krank werden, davor kann man sich nicht schützen, vielleicht doch ein bisschen, aber irgendwie erwischt es jeden irgendwann mal. Aber was können Angehörige tun? Was kann man selbst tun? Können ältere Menschen da auch was tun? Die sind ja nicht dann völlig mit dem Geist ausgeschaltet, wenn sie mal krank werden, ne?
Also das Buch hat hinten ja 45 Tipps für Angehörige, es richtet sich ja gar nicht so primär an den alten Menschen direkt selber, sondern es richtet sich ja eigentlich an die Angehörigen, die sich jetzt um alte Menschen kümmern oder gerade aktuell oder demnächst bevorsteht, dass man sich darum kümmern muss in der eigenen Familie oder nahen Verwandtschaft. Und man sollte schon, und es ist schon auch für jemanden, der das tut, wenn man sich die Rezepte da anschaut, schon so auch für die eigene Person so ein bisschen präventiv. Auf was soll man alles achten? Man kann daheim schon sehr viel tun. Ich war in Haushalten, das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn man durch Flure geht, man stolpert entweder über einen Teppich oder man stolpert entweder über Schnüre, die quer verteilt über den Flur liegen. Und ich bin zweimal fast selbst gestürzt, ja, obwohl ich jetzt noch nicht so ganz zu den Oberalten gehöre. Und das ist natürlich oft der Anfang vom Ende. Und es ist ja völlig vermeidbar. Man braucht keinen Teppich, der sich ständig aufrollt und der total veraltet da seit 40 Jahren liegt und wo man zweimal am Tag drüber stolpert. Und eine Schnur oder Schnüre, die für Lichtkabel oder für Telefonkabel, die man benötigt, die müssen nicht quer über den Flur liegen. Die kann man auch am Flur entlang laufen lassen und kann die arretieren. Aber das wird eben nicht gemacht, wird oft nicht gemacht. Und das sind so Sachen, da sollten Sie als Angehörige unglaublich aufpassen, dass diese Dinge passieren und abgestellt werden oder dass eben jetzt für Stürze auf Treppen und so weiter und ausreichend Licht überall vorhanden ist, auch nachts, wenn es passiert ja oft auch nachts diese Stürze, wenn der alte Mensch auf die Toilette muss und dann eben entsprechend nicht Licht anmachen will oder den Schalter nicht findet oder dann irgendwo darüber stolpert, dass man da irgendwie an den Seiten eben so ein kleines Licht hat, was automatisch nachts leuchtet. Also es gibt da relativ viele, viele einfache Maßnahmen, die auch wiederum gar nicht teuer sind, die aber auch gemacht werden müssen. Und wenn man das beachtet, und wie gesagt, ich habe jetzt nur 3 von diesen 45 Tipps genannt, wenn man das beachtet, dann denke ich, kann man als Angehörige und als alter Mensch zu Hause ganz viel tun und Vorsorge treffen, damit dieser Tag X, über den wir vorher gesprochen haben, möglichst lange sich hinauszieht.
Ja, das ist überhaupt die Stärke von dem Buch. Sie haben das so ein bisschen dreigeteilt, jedes Kapitel. Es geht, Sie greifen so zu einer Methode, die das auch aus meiner Sicht sehr lesenswert macht. Also Sie schildern so ziemlich drastisch die Zustände, um nicht zu sagen die Missstände, denen Sie da begegnet sind, bieten dann in so einem zweiten Teil Lösungen an. Und der dritte Teil, das ist so ein bisschen reportagemäßig geschildert wird, was sie erleben. Und das bringt so ein, also trotz der Härte des Themas und auch der Traurigkeit, die in diesem Thema ja auch ein bisschen mitschwingt, trotzdem so eine Nähe zu dem Buch und zu dem Thema. Das macht es ganz lesenswert. Wie lange haben Sie denn dafür recherchiert? Oder beziehungsweise wann kam denn die Idee, dass Sie sagen, das ist ein Thema und wenn man das jetzt liest das Buch und sich damit ein bisschen beschäftigt, merkt man, das ist überhaupt das Thema der Zukunft. Ja? Also da liegt ja so viel Sprengstoff drin, möchte ich mal sagen.
Ja, weil jeder, der mit dem man auch privat redet, der sagt, und das wird Ihnen wahrscheinlich, der Sie hier sitzen, auch so gehen, ich hab jemanden, ich kenne so einen Fall oder mehrere Fälle in der eigenen Familie oder in der eigenen näheren Umgebung. Und das kenne ich, das Problem kenne ich oder das Problem kommt jetzt auf mich zu. Und das werden, denke ich, künftig immer mehr Leute sagen, weil die demografische Entwicklung einfach so ist, dass wir immer mehr alte Menschen bekommen und immer weniger junge und dass diese Diskrepanz, über die wir jetzt gesprochen haben, diese Missverhältnisse weiter zunehmen. Und so kam die Idee des Buches zustande, dass ich mir gesagt habe, wenn das so viele betrifft und wenn das so viele interessiert und wenn so viele da direkt oder indirekt davon betroffen sind, dann kann das eigentlich ein interessantes Thema sein.
Ja, und was denken Sie, wie viel Gehör wird es finden bei den zuständigen Stellen, dieses Thema, also dass man viel besser darauf guckt, wie alles vernetzt ist miteinander und wie die Zusammenarbeit besser greift. Wie viel ist da noch zu tun aus Ihrer Sicht?
Ich denke, dass jetzt bei der Bundestagswahl, es heißt ja überall, dass neben den großen politischen Themen, die wir jetzt haben, dieser Flüchtlinge und des Terrors, dass aber das Thema Pflege relativ bald danach kommt, von der Bedeutung her, weil das schon erkannt wird politisch, glaube ich, und jetzt im Wahlkampf auch eine Rolle spielt. Und ich denke, dass man da jetzt gerade in dem Wahlkampf und in der ersten Zeit danach der Wahl, wenn sich die Politik wieder neu findet, dass man da schon eine gute Gelegenheit hat, jetzt mit diesem Thema Gehör zu finden. Das denke ich schon, weil es eine große Bedeutung hat und weil auch die Politik weiß, dass viele Menschen von dieser Thematik betroffen sind.
Ja. Gut, dann kann ich nur sagen, vielen Dank an Sie und weiter so mit den Recherchen. An Sie alle bleiben Sie schön gesund. Und den Belz Verlag finden Sie in der Halle 2 am Stand G. Da sind nicht nur Sachbücher zu finden, sondern auch viele sehr schöne Kinderbücher. Viel Spaß noch auf der Messe. ist so schnell rum, ne?
Na, Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
Ja, unglaublich. Man kann gar nicht so
schnell. Unglaublich, ja. Dabei ist eine halbe Stunde gar nicht so wenig.
Nein,
das ist eigentlich nicht, ne?
Ja.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.